Hallo und herzlich willkommen zu Ticket to Anywhere, einem Podcast, den Sie vielleicht schon gehört haben, vielleicht auch nicht. Heute werden Sie auf jeden Fall reinhören. Wir zeichnen nämlich einen Live-Podcast auf. Mein Name ist Tesnim Qadiri. Ich arbeite als Journalistin und Moderatorin. Und wenn Sie Ticket to Anywhere schon mal gehört haben, dann wissen Sie wahrscheinlich direkt, wer hier fehlt. Zu der Person komme ich gleich. Vorher würde ich aber gerne zur Seite schauen. Wir haben nämlich hier eine Special Person, die uns die ganze Zeit unterstützt. Einen großen Applaus für Henning Neidhardt, der hier musikalisch supportet. Und wer Ticket to Anywhere schon mal gehört hat, der weiß, wen ich jetzt ankündigen werde. Er ist Schauspieler, Fotograf und Filmemacher. Man kennt ihn wahrscheinlich zumindest aus einem seiner bekanntesten Serien, aus How to Sell Drugs Online. Und wenn man den Podcast gehört hat, hat man ihn wahrscheinlich auch als passionierten ÖPNV-Besitzer und auch manchmal Kritiker lieben gelernt. Deswegen einen großen Applaus für Maximilian Mund. Welcome to the Ticket to Anywhere Show. Maxi, du hast ja jetzt mit einigen Menschen geredet. Ich habe gehört, ja. Die Reisen, die du gemacht hast, die haben dich wahrscheinlich nicht unverändert gelassen. Also wie haben diese Gespräche, wie hat diese Podcast-Reise deinen Blick auf ÖPNV, auf den Nahverkehr verändert?
Tja, ich bin schon ganz lange Zeit nicht mehr ÖPNV gefahren, weil irgendwann hat man das Privileg, dass man nicht sich leisten kann, auch mal Taxi zu fahren oder sich einen Leihwagen zu nehmen. Deshalb war es ganz schön, hierfür, für die Zukunft, Initiative Nahverkehr, mal wieder den ÖPNV zu nutzen und auch durch Deutschland zu tun. Wir waren in Nürnberg, wir waren in Hannover, wir waren in Frankfurt und ich durfte mit ganz vielen spannenden Persönlichkeiten über den ÖPNV sprechen, über Erfahrungen aus der Kindheit, wie man zur Schule gekommen ist und habe auch gemerkt, wie sehr der ÖPNV uns als Gesellschaft verbindet und dass er eigentlich auch nicht wegzudenken ist.
Ja. Saßt du schon mal im Bus, sage ich jetzt mal, hast dich umgeschaut und gedacht, boah, der oder die, das wäre der perfekte Podcast-Gast. Mit der Person muss ich mal sprechen.
Auf jeden Fall. Oder Filmfigur. Also ich beobachte sehr gerne Menschen, wenn ich nicht gerade am Handy sitze. Ich sitze leider auch sehr viel am Handy. Ich bin fast schon süchtig nach Handy gucken und Social Media und freue mich dann, wenn gerade mal das WLAN nicht so gut funktioniert in der U-Bahn. Und ich aufschauen muss von meinem Handy und die ganzen Menschen mir anschauen kann, mit denen ich dort in der Bahn sitze und die mit mir diesen Wagen teilen und für die ich kurz, mit denen ich zusammen reisen darf. Das ist irgendwie ein schönes Gefühl, wenn man sich das so bewusst macht, dass wir gerade zusammen reisen.
Ja, ich denke mir manchmal auch, manche Leute müssen, glaube ich, eine Anleitung lesen. Bei manchen denke ich mir, du darfst nicht mehr mit mir Bus fahren. Aber manche Menschen sind eben auch super spannend. Ja. Du durftest mit mehreren Menschen reisen, mit mehreren Menschen sprechen. Du hattest sie alle da, von Linda Zervakis bis Lutz van der Horst. Wer, würdest du sagen, war so ein Gast, bei dem du wirklich gedacht hast, als du nach Hause gelaufen bist, das nehme ich mit, das hat meinen Blick komplett verändert, das war mein Highlight?
Ich durfte mit sehr vielen Personen des öffentlichen Lebens sprechen, aber auch mit Expertinnen. Und natürlich ist es immer total spannend, mit Personen des öffentlichen Lebens zu sprechen. Man hat auch kleine Fanmomente, aber am meisten gelernt habe ich natürlich durch Expertinnen auch, weil mir gar nicht so bewusst war, was für eine wirtschaftliche Rolle, was für eine gesellschaftliche Rolle der ÖPNV spielt. Und Micha Fritz hat gesagt, oder ist auch hier vertreten mit dem Spruch, Mobility is a human right, weil wir alle eigentlich das Recht haben, mobil in unserer Stadt zu sein. Und ich finde es spannend, was sich da noch verändern kann oder verändern muss, damit es noch mehr Menschen möglich ist, den ÖPNV auch zu nutzen.
Also für dich ist nach diesen Folgen klar, Mobilität ist auch eine Frage der Teilhabe und Gerechtigkeit.
Ja, absolut.
Und ich weiß nicht, ob es dir klar ist, als ich die Folge gehört habe, habe ich es gedacht. Nach der Folge mit Mirella Precek, glaubst du jetzt auch, dass Busse eigentlich der bessere Ort zum Daten sind? Besser als Dating-Apps?
Ja, es kann aber auch sehr unangenehm sein, weil man natürlich nicht so schnell weglaufen kann, wenn man im Bus sitzt und sich dann jemand neben einen sitzt und dann anfängt zu flirten, wenn diese Person nicht merkt, dass es gerade unangebracht ist. So ein bisschen wie auch im Fitnessstudio. Ja. Man ist so ich will jetzt hier mein Workout machen, ich will jetzt zur Arbeit fahren, vielleicht will ich gerade gar nicht flirten. Aber natürlich ist es eine sehr romantische Geschichte, wenn man erzählen kann, dass man sich im Bus kennengelernt hat.
Schon. Also wer hätte Bock im Bus, im Nahverkehr? Könnt ihr euch ja gerne melden im Publikum. Wer würde es nehmen? Die Love Story. Wäre es romantisch? Ja?
Zwei Personen, drei, vier.
Der Rest ist vergeben. Als ich die Folge gehört habe, seitdem Kopfhörer runter, ich bin ready. Ja. So fahre ich ganz neues
Wetter. Vielleicht muss man so ein Schild dran haben.
Das gab es doch wirklich mal in so Supermärkten, dass man so eine Wassermelone oder so in seinen Einkaufswagen gepackt hat. Ab jetzt, wer mit, was könnte man machen, mit rotem Rucksack fährt.
Der will angesprochen werden. Wir
etablieren das. So, das war jetzt genug Gespräch zwischen uns. Jetzt schaue ich ins Publikum, weil wir wollen Sie alle auch Teil an diesem Live-Podcast haben lassen. Und zwar mit unserem ersten Quiz. Und das lohnt sich nur, nicht nur, weil man gewinnen kann, einfach so. Ich finde, gewinnen ist manchmal auch einfach geil.
Eine Bahncard 100 zum Beispiel, erste Klasse gibt es zu gewinnen, habe ich gehört.
Also es gibt eine Goodie-Bag.
Naja.
Es gibt eine Goodie-Bag. Ich bin mir nicht sicher, was da drin ist. Ob da eine Bahncard 100
ist. Also es lohnt sich mitzumachen auf jeden Fall.
Aber es lohnt sich mitzumachen. Wir haben hier Leute, die mit Mikros rumlaufen. Und es gibt jetzt die Möglichkeit gleich, sich zu melden bei der Frage und gegen unserem Star-Host Maximilian Mund anzutreten. Oha. Und ich glaube, es ist für dich auch schwierig. Also wenn du das verlierst, dann wird dir die Bahncard 100 entzogen.
Ach je.
Also okay. Es wird jetzt spannend. Sie haben die Chance, in einem Live-Podcast gegen Maxi zu gewinnen. Erste Frage. Wie viele Autofahrten wurden in Deutschland im Jahr 2023 im ÖPNV von Bussen und Bahnen ersetzt? A, es gibt drei Antwortmöglichkeiten. Ah, okay. Ja, das wäre wirklich ein bisschen zu hart. Erste Antwortmöglichkeit, 4,5 Millionen oder 18 Millionen oder 50 Millionen. Also nochmal, wie viele Autofahrten wurden in Deutschland im Jahr 2023 von Bussen und Bahnen ersetzt? 4,5 Millionen, 18 Millionen, 50 Millionen. Kannst kurz nachdenken, Maxi. Ich schau mal ins Publikum. Wer möchte gegen Maxi antreten und kann eine Goodie-Bag gewinnen? Sehr gut, okay.
Ich sag C.
C, okay. 50 Millionen
sagt Maxi. Ich sag B.
B, 18 Millionen. Okay. Erste Goodie Bag.
Für mich?
Nein, nicht für dich. Sorry, okay. Max, es tut mir sehr leid. Es ist B. Ich glaube auch wirklich, der Mittelwert ist immer so da, wo man am besten fährt. Sehr gut geraten. Wie sind Sie denn heute hier angereist?
Wollen Sie das vielleicht mal? Mein Freund hat Tickets für hier gewonnen.
Ah,
also aber mit dem Auto.
Mit dem Auto. Das ist hier nicht gern gehört, aber ist okay.
Da ist die Tür.
Dafür wissen Sie die Antwort. Sehr gut. Einen großen Applaus. Okay, Frage 2. Wir gehen für Frage 2 nach New York. In welchem dieser Serien- und Sitcom-Intros kommen keine Busse oder Bahnen vor? A. In Friends, B. Sex and the City oder C. King of Queens? Also in welchem Intro wirklich nur kommen keine Bahnen vor? In 2 kommen Busse oder Bahnen vor? In einem nicht. Schauen wir ins Publikum. Wer ist Sitcom-Fan und weiß es? Da hinten sehe ich rechts eine Person.
Friends.
In Friends kommen keine vor. Okay, was sagst du, Maxi?
Ich würde auch Friends sagen. Ich glaube, das Intro ist sehr viel drinnen und auf einer Couch vor einem Brunnen und so. Und ich glaube, Sex in the City lebt, glaube ich, auch von öffentlichem Nahverkehr und diese ikonischen New Yorker Bahn. Und King of Queens, glaube ich, ist auch ein bisschen urbaner als Friends. Ich würde auch Friends sagen. Wir müssen uns die Bahncard 100 teilen.
Ihr habt beide recht. Sehr gut. In Sex and the City ist es ein Bus und bei King of Queens ist es zweimal die U-Bahn.
Ja.
Kleiner Fun Fact. Wissen Sie ab jetzt oder weißt du ab jetzt für Partys, wenn man ein bisschen angeben will mit Wissen. Okay, das heißt, es steht jetzt Publikum 2 zu 1. Mhm. 2 zu 1.
Ich muss gewinnen.
Okay, die dritte Frage. ÖPNV statt Diät. Laut einer Studie der Universität von Pennsylvania erhelfen die täglichen Pendelwege oder auch mal Sprints bei mir zu Haltestellen, Gewicht zu verlieren. Also ziemlich krass, muss ich sagen. Was schätzt ihr, wie viel Kilo sind das im Schnitt pro Jahr? Und da tut mir leid, keine Antwortmöglichkeiten. Man muss schätzen und wir gucken,
wer näher dran ist. Pro Person oder in ganz Deutschland Kilo?
Ich habe so... Nein, pro Person.
Okay. Wenn ich ein Jahr den ÖPNV benutze, wie viele Kilo könnte ich dadurch verlieren?
Genau, laut der University of Pennsylvania.
Und was war so das denn für eine Forschung? Wie kann man das machen?
Gute Frage. Hat jemand im Publikum Bock zu schätzen?
Ich schätze 180 Kilo.
180 Kilo pro Person?
Nein, über das ganze Jahr.
Richtig, weil man Person. Nimmt das ja auch wieder zu. Ich würde
das ich
auch
habe das ganze so Jahr über 180 Kilo eingespart.
Es ist eher so gemeint, also, wie viel eine Person wirklich auf ihr gesamtes Gewicht gerechnet. Also wir müssen
wirklich... Ein halbes Kilo pro Tag.
Ich hätte auch jetzt so gedacht.
Nee. Wie wollen wir es sonst rechnen?
Nee, also, die Rechnung ist...
Wenn ich mich sportlich sozusagen bewege, um den ÖPNV zu erreichen... Durch die sportliche Aktivität spare ich ein halbes Kilo ein.
Ich wünschte, dass also wirklich so funktioniert Sport. So. Okay,
ich glaube es. Also ich hätte jetzt auch gesagt, ich verbrenne am Tag.
Wenn man Krafttraining macht, hartes, verbraucht man 200 Kilokalorien max. Das ist so die Größenordnung. Das heißt, wenn man sprintet, zu einer Bahn 5 Minuten sprintet, verbraucht man vielleicht, also wir müssen ein bisschen... Kleiner denken, kurz.
Schade. Nee, das ist gute Antwort, dann denke ich jetzt kleiner. Ich würde sagen 2 Kilo.
2 Kilo. Okay, wollen Sie nochmal raten?
2,5 Kilo.
2,5 Kilo, okay. Ja, dann hat das Publikum gewonnen. 3 Kilo. Bis zu 3 Kilo können Pendler im Jahr abnehmen, wenn sie vom Auto auf den ÖPNV umsteigen. Also 3 Kilo.
Ja, im Jahr.
Eine Goodie Bag. Es steht 3-1. Und damit ist ziemlich klar, Runde 1, Maxi, hast du leider verloren.
Das ist okay.
Aber es gibt gleich eine zweite Runde, ein Rematch. Dafür hast du dann gleich auch Unterstützung.
Ja.
Deswegen bleiben Sie ready. Sie können, wenn Sie wollen, noch eine Goodie Bag gewinnen. Aber Maxi wird sich anstrengen, das Team auch. Vielleicht gewinnt er auch.
Ja.
Ein großen Applaus für Sie alle und für Maxi fürs Mitmachen. Und wir dürfen jetzt gleich den ersten angekündigten Gast hier begrüßen, weil Maxi, der kennt den ÖPNV schon ganz gut. Sie ja scheinbar auch, wie wir gemerkt haben. Aber der nächste Gast, der toppt das alles, weil wir bald auf der Bühne eine Person hier begrüßen dürfen, die den ÖPNV wirklich kennt wie kein anderer. Von 2017 bis 2023 war er Geschäftsführer beim Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. Seit 2023 ist er Vorstand Marketing bei der DB Regio. Herzlich willkommen und einen großen Applaus für Jan Schilling.
Moin, Jan.
Moin.
Na, ist ja nicht so ein schöner Spätsommer hier in München.
Nee, deshalb passt Moin auch nicht so richtig. Moin ist, glaube ich, Hamburg, ne?
Servus. Ja, aber das passt
Servus
zum Wetter.
Servus wäre, glaube ich, angepasst, aber du hast recht, zum Wetter passt Moin viel besser.
Richtig. Kommst du aus München?
Nee, ich komme tatsächlich gebürtig aus Speyer. Das liegt da so ganz tief im Südwesten am Rhein und lebe aber seit 15 Jahren in Berlin.
Ah ja. Das Ganze hier steht unter der ZNV, Zukunftsinitiative Nahverkehr. Wer ist das?
Na, das ist eine Brancheninitiative, weil der ÖPNV besteht ja, jetzt bin ich von DB Regio, aber aus ganz, ganz vielen Unternehmen, aus ganz vielen Organisationen. Und wir haben uns gedacht, wir müssen gemeinsam Zukunft diskutieren. Und das machen wir nicht nur von Öffis mit Öffis, sondern wir gehen raus in die Gesellschaft, wir gehen raus, arbeiten mit der Wissenschaft irgendwie zusammen. Weil wenn wir Verkehrswende wollen, müssen wir ja was verändern und Zukunft gemeinsam gestalten. Und das geht eben halt am besten an so Orten wie jetzt hier in München auf der IAA. Wir waren vor 2 Jahren auch mal in der Station in Berlin. Wir sind auch durchaus mal mit regionalen Formaten irgendwo unterwegs und versuchen eben genau diesen Mut zur Veränderung, den wir, glaube ich, alle in der Gesellschaft gut gebrauchen könnten, einfach ein bisschen auf den ÖPNV zu übertragen und zu gucken, wo geht's besser, wie geht's besser und was für coole Ideen gibt's links und rechts.
Jetzt ist ja die IAA hier 2025. Ich glaube, das ist das erste Jahr, dass sich der ÖPNV präsentiert.
Ja.
Wie präsentiert sich denn der ÖPNV hier?
Also ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen stolz, weil wir haben jetzt ja den ÖPNV hier buchstäblich in die Mitte von München auf den Königsplatz gesetzt. Und der Eindruck, den ich bekomme, das Feedback, was bei mir bisher angekommen ist, ist, dass das viele sehr, sehr cool finden. Wir haben ja auch das neue S-Bahn-Mockup für die neue S-Bahn, die hier in München fahren wird, nebenan. Und hier sind sau viele Leute. Es finde ich eine total tolle Atmosphäre. Und zwar auch wichtig, weil wir sind ja öffentlicher Personennahverkehr, dass das ein bisschen eine andere Aufenthaltsqualität irgendwie hat, also ein Autostand.
Ja.
Genau, und so präsentieren wir uns und so führen wir jetzt seit mehreren Tagen hier Diskussionen und auch in inhaltlichen Formaten. Und ich finde, das macht total viel Spaß.
Ja, ihr präsentiert euch vor allem total wahnsinnig modern. Hier sind riesige, also alle, die jetzt gerade zuhören, hier sind riesige Buchstaben als Gebäude auf dieses Gelände gebaut. Ein Ö, ein P, ein N, ja, und ein V, in dem sitzen wir gerade und sprechen wir. Ich war jetzt sehr lange in Prag für Dreharbeiten und da ist der ÖPNV sehr, sehr retro verliebt. Sieht sehr, sehr, sehr schön aus, sehr alt, fühlt sich fast an wie in so einem alten Jahrmarkt, eine alte Achterbahn zu fahren, wenn man dort einsteigt. Und irgendwie hatte ich Lust, viel öfter den ÖPNV dort auch zu nutzen, obwohl man auch sehr gut laufen kann, weil es so ein Erlebnis war. Kannst du dich an irgendein Land erinnern, wo du das Gefühl hattest, ah, das war irgendwie interessant oder schön oder das brauchen wir?
Ja, wobei ich das jetzt gar nicht nur alleine auf den ÖPNV beziehen würde, weil natürlich ist so eine New Yorker U-Bahn total cool und so und das sieht überall anders aus, wobei ich finde die Hamburger mit diesen Silberlingen, die ist auch schon ziemlich geil.
Ja.
Aber was mich total beeindruckt hat, ich war jetzt im Sommer in Frankreich und die bauen ja ihre ganzen Städte um. Ich war in Bordeaux und die haben ihre ganze Innenstadt autobefreit gemacht, das ist ja auch Weltkulturerbe, hatte auch andere Gründe, aber ich kenne das noch mit diesen ganzen vielen kleinen Plätzen, wo überall Parkplätze waren. Und jetzt sind diese Plätze total frei, es sind Cafés da, die Leute sitzen draußen, es sind irgendwelche Modegeschäfte und Boutiquen entstanden und diese ganze Stadt fühlt sich anders an.
Ja.
Und das machen die ja in Bordeaux, aber Paris ist ja auch so ein Beispiel. Und ich glaube auch, du musst ÖPNV, wir sollten das nicht nur so technisch denken, sondern das geht ja um Lebensqualität in Städten und da ist der ÖPNV ein Teil davon. Und deshalb würde ich das größer denken und das war so mein Wow-Erlebnis, weil ich diesen unmittelbaren Vergleich mit dieser Stadt hatte und gesehen habe, was das sozusagen auch für unser aller Leben bedeuten kann und zwar nicht nur, wenn du im ÖPNV drin sitzt.
Und es hat ja auch was für ein Länderimage. Trägt es ja zu bei, also ist schon einen großen Teil. Oder also gerade wenn du als Tourist in einem anderen Land bist, bist du oft auf den ÖPNV angewiesen, weil du auch Angst hast, du kennst die Sprache nicht, du hast Angst, zahlst zu viel im Taxi, dann fährst du lieber den ÖPNV. Wie wichtig ist der ÖPNV für ein Länderimage?
Na, ich glaube schon, also du hast ja total richtig gesagt, ne? Also jeder von uns ist genau auf diesen ÖPNV angewiesen, wenn er in diesem Land ist.
Ja.
Kennt ja auch jeder, man steht dann immer am Ende der Rolltreppe und hält alle anderen auf, die sich über einen aufregen. Ich halte das schon für wichtig, aber ich finde auch, also wir sind ja in Deutschland immer so, dass wir auf uns sehr selbstkritisch blicken, was ja vielleicht auch richtig ist. Aber wenn du mal international, und dann reden wir über die Schweiz und über Österreich und über ganz tollen ÖPNV, woanders, ich finde, so schlecht sind wir in Deutschland gar nicht, wenn du dir mal anschaust, was bei uns, vor allem aber auch im ländlichen Raum irgendwo tatsächlich da ist, dann ist der ÖPNV in Deutschland vielleicht manchmal sogar ein bisschen besser als sein Ruf. Und er ist ja auch ein Wirtschaftsfaktor.
Ja,
na, also,
das vergisst man oft.
Ja, na, guck dir die Grundstückspreise hier in München an. Da, wo du eine gute S-Bahn-Anbindung hast, sind die Grundstückspreise irgendwie höher. Das hat ja wohl offensichtlich einen Grund. Und auch für touristische Verkehre, genau wie du sagst. Wenn da irgendwie nichts fährt, kommst du nicht von A nach B. Also ist ein guter ÖPNV auch ein Wirtschaftsfaktor. Und wir sind ja nicht nur Autoland in Deutschland. Da reden wir nicht so
genau. Ja, das viel können drüber. Die draußen ja. Sich da mal anhören, die ja, Autostände.
Warte mal ab.
Ja.
Genau, das ist der Eindruck, ne? Wir sind nur so ein Autoland. Wir sind ehrlich gesagt auch total das Bahnland. Wir haben eine total starke Bahnindustrie und nicht nur eine starke Automobilindustrie. Und das merkst du tatsächlich, finde ich, auch an diesem ÖPNV, ne? Also die Bahnzulieferer etc. pp. Plus wirklich einen starken ÖPNV. Natürlich kann der auch noch besser werden. Natürlich wissen auch wir, wo wir unsere Qualitätsprobleme haben. Wir wissen auch, dass die Infrastruktur gerade ziemlich pain ist und wir auch nicht so pünktlich sind, wie wir natürlich gerne sein wollten. Das muss besser
haben
werden.
Haben wir alle schon mal erlebt, ja.
Nein, gar nicht. Also klar ist da Handlungsbedarf und das macht auch niemanden zufrieden, der wie ich in dieser Branche arbeitet. Übrigens auch keinen Lokführer und Zugbegleiter, will ich auch mal Werbung machen. Blamet die nicht immer so.
Das macht ihr
nicht
mit Absicht.
Nein, das machen wir nicht mit Absicht. Okay. Und die sitzen übrigens mit euch genau in dem gleichen verspäteten Zug und kommen übrigens auch zu spät zu ihrer Familie nach ihrer Arbeit. Also finde ich, wenn wir da einfach einen guten Umgang miteinander finden, man sitzt da nicht in einem Boot, aber in einem Zug.
Ja, man sieht ja buchstäblich hier die Mobilitätswende. Wenn jetzt da drüben die schicken neuen Autos präsentiert werden, hier der ÖPNV sich wahnsinnig groß präsentiert. Man hat trotzdem das Gefühl, es ist immer noch so ein bisschen so ein Gegeneinander. Jung gegen alt, Auto gegen Bahn und Bus. Wie kann man das mehr verbinden? Ich meine, es steht zumindest auf einem Platz hier jetzt schon.
Das ist schon mal ein Anfang. Und ich finde auch, also miteinander reden ist immer besser als übereinander reden, weil dann verstehst du vielleicht, warum die Sichtweisen andere sind. Und du kannst ehrlich gesagt auch, finde ich, immer total was dazulernen. Ich glaube, niemand ist so schlau, dass da nicht Potenzial wäre. Das hilft. Und ich glaube, manchmal mehr Gelassenheit gehört zur Wahrheit auch dazu. Ich finde dieses Geschimpfe Fahrradfahrer gegen Autofahrer. Also wir haben uns da irgendwo in so eine Ecke rein manövriert, wo irgendwie wirklich jeder gegen jeden spielt. Und eigentlich wollen wir doch gemeinsam eine gute Zukunft. Wir wollen doch gemeinsam, ich habe zwei Kinder, ich will doch denen eine gute Umwelt hinterlassen, auch mit einem Klimawandel, der irgendwie noch handelbar ist. Ich finde ehrlich gesagt Luftqualität und Lebensqualität in Städten auch ganz wichtig. Vielleicht diskutieren wir da mal mehr drüber, wo wir hinwollen, als permanent nur darüber zu diskutieren, dass da gerade jetzt jemand im Weg steht oder das jetzt irgendwie gerade blöde ist. Das gilt aber nicht nur für den ÖPNV. Ich glaube, das würde uns allen in vielen Diskussionen weiterhelfen.
Das stimmt, aber sind wir ja gut an einer guten Adresse hier in Bayern. Da kann man ja gut in Diskurs treten und nett miteinander reden drüber.
Ja, jetzt komme ich ja aus Berlin und fahre da auch manchmal mit dem Fahrrad. Die Berliner können das schon auch.
Ja, ganz Deutschland kann besser miteinander reden, auf jeden Fall. Das ist ja auch kompliziert, dass dann jedes Bundesland seinen eigenen ÖPNV hat und dass das alles noch so getrennt voneinander stattfindet.
Ja, da habe ich ein bisschen eine andere Perspektive drauf, weil ich finde, was sozusagen für den Kunden da ist, deshalb finde ich das Deutschland-Ticket so super, weil das so einfach ist und überall funktioniert und dann merkst du auch, wie cool das ist für die Leute und das freut ja auch total, aber ich bin von Haus aus Jurist, jetzt wird's ein bisschen technisch. Ich bin ganz froh, das nennt sich Subsidiaritätsprinzip, dass die Entscheidungen dort vor Ort getroffen werden, wo die beste Kompetenz da ist und wo ehrlich gesagt das politische Feedback am unmittelbarsten ist. Und deshalb ist ÖPNV Ländersache und ich finde das auch richtig. Ich finde auch richtig, dass eine Kommune über ihren ÖPNV und über ihren Verkehr entscheidet, weil die weiß schon am besten, was bei ihr passiert. Das muss man jetzt nicht im Elfenbeinturm in Berlin organisieren. Von daher finde ich das schon auch richtig, dass das vor Ort Mobilität ist immer was sehr Regionales, sehr. Also klar, wenn wir irgendwie weite Strecken, also du bist Heavy User, ich bin Heavy User, aber wenn du mal schaust, wie normal die Wege sind, die jemand irgendwie zurücklegt, dann ist das immer der Nahbereich.
Ja.
Und dann ist vielleicht ja ganz klug, dass in diesem Nahbereich auch entschieden wird.
Du bist Marketingchef.
Mhm.
Was macht man da?
Wie soll man sagen? Das heißt Marketing, aber ich habe tatsächlich die ganzen Vergaben unter mir. Also wenn wir uns auf neue Wettbewerbe bewerben, das ganze Vergabemanagement läuft in diesem Marketingbereich, weil es was mit Markt zu tun hat.
Ja.
Dann läuft das ganze Thema Innovation bei mir, Reisendeninformationen auch ganz wichtig. Also alles, was rund um den Kunden irgendwie ist. Und dann machen wir auch noch Marketing.
Mensch, ich meine, das ist ja wahnsinnig schön hier auch gestaltet. Ich finde, die Farben sehen toll aus, was die Zukunft Nahverkehr hier jetzt gestaltet hat. Es gibt die neue S-Bahn, die hier ausgestellt wird. Ab wann geht die in Betrieb?
2028.
Das ist ja auch ein sehr schickes Design. Es lohnt sich auf alle Fälle, da mal vorbeizuschauen, wenn Sie noch nicht da waren. Bei Marketing muss ich jetzt nochmal nachhaken. Ich finde das total spannend. Kommst du auch aus der Werbung?
Nee, ich bin tatsächlich von Hause aus schnöder Jurist, also gelernter Jurist, würde ich mal sagen.
Ja.
Und habe dann ganz viel in Verbänden gearbeitet, sozusagen an dieser Nahtstelle zwischen Politik und Unternehmen. Und dann bin ich ein bisschen so wie die Jungfrau zum Kinde irgendwie gekommen und habe irgendwie dieses Marketing-Ressort übernommen. Aber wie gesagt, das ist ja viel, viel breiter.
Ja.
Und das ist aber ein totales Privileg, weil das natürlich neben diesen harten Themen auch irgendwie sowas machen zu dürfen wie hier und dieses tolle Team irgendwie zu haben, das sowas irgendwie gestaltet und dann siehst du das live in Farbe, das ist echt super. Das ist ein total toller Job, den ich ganz arg liebe.
Ja, mir fällt es aber auch jetzt zum ersten Mal auf dieses Event. Ich meine, Automobilbetreiber sind ja große Profis in Werbung machen. Das sieht immer wahnsinnig sexy aus. Das sieht sehr, so ein Statussymbol wird da kreiert. Ich finde, diesen Bezug hat man noch nicht zum ÖPNV richtig.
Ja, na, das ist hier deutlich fresher als eigentlich irgendwie so das Normale, weil, also eigentlich sind Öffis ja irgendwie so gefühlt immer so staubig und alles irgendwie so technisch und so. Und da ist schon auch irgendwie was dran, aber man kann das schon auch irgendwie anders machen.
Ja.
Und ich finde ja wirklich, also auf den Kunden und auf den Fahrgast irgendwie schauen und gucken, was sind da die Bedürfnisse und wie soll sich das anfühlen. Und dann bist du schon mal zwei Schritte weiter.
Ja, vielleicht müsste man hier so eine kleine Umfrage machen, was sich die Leute wünschen, wie sie gerne den ÖPNV mehr gestalten würden oder was denen wichtig ist. Ich dachte ja immer, dass es das Auge isst mit oder fährt mit. Ich habe aber jetzt auch viel in Gesprächen gelernt, dass vor allem den Menschen einfach die Pünktlichkeit wichtig ist, weil es am Ende ein Alltagsgegenstand ist.
Also jeder von uns will doch von A nach B und er hat irgendwie Termine oder er muss seine Kinder aus der Kita holen und so. Und klar, natürlich, also das, wenn das nur hübsch aussieht, bringt das überhaupt nichts, wenn es nicht pünktlich, zuverlässig ist und tatsächlich zu meinem Mobilitätsbedürfnis irgendwie passt, das ich gerade habe. Das ändert sich bei mir übrigens täglich, also nutze ich auch immer verschiedene Optionen. Und das ist, finde ich, ein weiterer Punkt irgendwie dieser Gemeinsamkeit. Ich glaube nicht, dass es klug ist, immer nur auf das eine zu schauen, sondern Bahn und Bus müssen miteinander funktionieren, besser vertaktet sein. Ehrlich gesagt so, dass ein Pendler auch nicht nur morgens in die Stadt reinkommt, sondern auch wieder raus. Also auch die Betriebszeiten müssen zum Leben der Menschen passen. Und dann, glaube ich, gibt es auch eine ganz große Veränderung und eine Veränderungsbereitschaft, weil das Coole ist ja, dass wir sehen, dass da, wo wir sowas machen, die Leute gerne ÖPNV fahren und auch viel mehr Leute irgendwie zu uns kommen. Das finde ich total mutmachend. Wir haben überhaupt kein Nachfrageproblem, ist jetzt ein bisschen technisch, sondern da, wo das Angebot gut ist und wo die Qualität gut ist, finden wir immer einen Haufen Leute, die dann auch sagen, ja, das mache ich jetzt. Und das ist für mich ein ganz tolles Signal in die Zukunft und auch was Mut macht.
Dankeschön.
Ich danke dir.
Ich danke euch. Der Applaus gehört euch. Darf ich übrigens, während ich die Zeit hier überspiele, kurz ein paar Angebote, ein paar Sachen vorschlagen, weil ich finde, das Design ist das eine, aber ich wurde eben, du wurdest ja auch gefragt, Maxi, was würdet ihr machen, wenn ihr alles Geld hättet und machen könntet, was ihr wollt?
Ja.
Und ich würde gerne vorschlagen, dass man bekommt ja immer so Kekse, wenn der ICE
zu der Lieblingsgastkeks.
Genau. Ja. Und ich hätte den gerne auch im ÖPNV. Also wenn mein Bus zu spät ist, ab 5 Minuten, dann mag ich den Busfahrer wirklich sehr. Also ich finde, das könntest du vielleicht mal einbringen, Jan, dass du mal sagst, dass die immer ein paar Kekse haben und dann verstehen wir uns auch alle richtig, richtig gut.
Alles klar, das nehme ich auf jeden Fall mal mit. Das ist eine gute Idee.
Ich wollte die Chance kurz nutzen. Ich finde, wir können alle auch einmal, also wer will keinen kostenlosen Kekse? Danke, ihr könnt euch gerne setzen. Jetzt gleich kommt Maxis zweite Gästin hier auf die Bühne. Und zwar ist sie Autorin, Publizistin und Kolumnistin. Sie verbindet Literatur mit gesellschaftspolitischen Fragen und wurde für ihre journalistische Arbeit schon mehrfach ausgezeichnet. Jetzt kommt ihr neuestes Buch raus, Sanfte Radikalität. Und da zeigt sie, wie Wandel möglich ist, ohne in Empörung und Stillstand zu verfallen. Das passt vielleicht auch ganz gut. Also einen großen Applaus für Jago Damarinic.
Hi. Na? Bist du aufgeregt?
Nee.
Du standst die ganze Zeit hinter der Bühne. Ich bin immer hinter der Bühne wahnsinnig aufgeregt. Ja.
Nein, Quatsch, alles gut.
Du, wie bist du hergekommen?
Mit der Bahn und nur 7 oder 10 Minuten Verspätung.
Oh, das ist
und
nicht schlecht.
Und dann noch, glaube ich, S-Bahn von Pasing nach München.
Mir ist es in den letzten paar Malen jetzt passiert, dass die Bahn zu schnell war.
Gibt's auch 3 Minuten teilweise. In Berlin komme ich zu früh an und ich schäme mich dann immer, es zu twittern, weil ich denke, wenn ich es twitter, denken alle, ich lüge. Oder
du wirst bezahlt.
Genau,
bezahlt. Die Bank hat dann 100 hier heimlich. Ja. Ich war sogar schon 15 Minuten zu früh.
Wirklich?
Ja. Aber ich war dann Südkreuz und da wollte ich nicht raus und dann musste ich aber da trotzdem 15 Minuten
bei der
warten,
Bahn aber eigentlich um zum Hauptbahnhof zu fahren. Bei der Bahn aber okay. Was ist schlimm, wenn die Busse zu früh kommen, die fahren ja dann irgendwie auch früher ab.
Ja.
Die Busse haben ja keine Ethik des Wartens.
Das waren immer meine Busse in meiner Kindheit, die ich dann nicht gekriegt habe.
Die hauen
dann
einfach ab, so 2 Minuten und du stehst da und winkst.
Und dann rennst du mit deinem riesigen Turnistern.
Genau.
Ja. Und klopfst noch gegen die Wand
genau,
und wirst nicht reingelassen.
Die gemeinsten Momente, wenn jemand so... Ja, aber die Bahn wartet immer.
Das stimmt, zum Glück.
Ja.
Wenn sie pünktlich ist, wartet sie.
Ja, so eine Penelope.
Was ist denn eine prägende Erinnerung, die du hast ans Bahnfahren? Ich meine, ich glaube, wir sind alle als Kinder zur Schule mit den Öffis gefahren. Also ich wurde nicht gefahren. Also vom öffentlichen Nahverkehr wurde ich gefahren.
Du wurdest nicht von den Öffis gefahren,
oder? Doch, von denen wurde ich gefahren. Ich wurde jetzt nicht mit dem Auto zur Schule
also
gefahren.
Also nicht mit dem SUV der Eltern?
Nein, leider nicht. Nein, zum Glück nicht. Wurde ich sehr gut sozialisiert in den Öffis. Hast du eine prägende Erinnerung an den öffentlichen Nahverkehr?
Also in der Kindheit, ich komme ja so aus Stuttgarter Speckgürtel und da war Autostadt tatsächlich. Insofern bin ich hier... Ich war zwar noch nie auf der IAA, also die ÖPNV brachte mich erstmals auf die IAA.
Mich auch.
Aber siehst du mal, aber die Kindheit war eher Autostadt, wobei ich mit meinem Schulweg einen Bahngleisübergang verbinde. Und ich habe immer wirklich jeden dritten Tag mit mir gehadert, gehe ich jetzt unter die Unterführung oder über die Bahngleise. Also ich habe immer so einen Kick als Kind gehabt, so schafft man immer die Bahngleise rüberzukommen. Ich weiß nicht, ob ich sowas erzählen darf, aber ich fand es immer aufregend.
Jetzt passiert.
Ja. Daher, aber ich bin nie Bahn gefahren und ich bin auch nie Bus gefahren. Das kam aber, um jetzt zu sagen, wie wichtig die Bahn für mich war. Ich will das nicht vergessen. Nee, Quatsch, im Ernst. Wichtig wurde die Bahn erst so, als ich 23 war im Studium.
Ja.
Da habe ich mein erstes Buch gemacht. Und wie alle Autoren musst du dann auf Lesereise gehen. Und es gab damals ja nicht so, dass jeder ein Handy hatte. Und waren, glaube ich, mit meinem ersten Buch 70 Lesereisen von Südtirol bis Kiel mit dreimal Umsteigen. Da gab es ja noch unglaublich viele Regionalexpresse. Und das war auch die Zeit, das war 2001, da gab es noch den Satz, so der Mensch, irgendwie, ich bin nicht so schnell wie ein D-Zug. Also es war so, alles war pünktlich und die Bahn war, ja, aber ich hatte, glaube ich, die intensivste Beziehung jenseits der Menschen, die ich kannte, zur Bahn, weil die brachte mich zu meinen Lesungen.
Ja.
Am nächsten Morgen, ich war 70 Lesungen, das heißt, man war eigentlich 150 Tage im Jahr mit seinem Buch unterwegs und die Bahn war tatsächlich ein Riesending. Ich habe da drin geschrieben, ich fand so stundenlang Südtirol, ich glaube, ich 13 Stunden nach Lana, dann kam ich da nicht weg, weil es so heiß war, dass die Gleise sich irgendwie verschoben haben und dann stand ich in so einem Bergschlucht in Lana und fand das alles ziemlich schön eigentlich.
Das war dein erstes Buch, das mit 23, wie hieß das?
Eigentlich ein Heiratsantrag.
Eigentlich ein Heiratsantrag?
Ja, es war eigentlich ein Heiratsantrag. So hieß es.
Und das ja, okay. So hieß es. Das war ja. Ein Roman?
Oder? Kurzgeschichten.
Kurzgeschichten.
Ja.
Jetzt ist dein aktuelles Buch rausgekommen, Sanfte Radikalität. Worum geht es da?
Da geht es um gesellschaftlichen Wandel. Also ich habe in der Stadt, in der ich lange gelebt und gearbeitet habe und auch immer noch ein Stück weit arbeite, Heidelberg, habe ich so ein Haus der Kulturen aufgebaut. Das heißt, es ist eine Stadt, da ist jeder Dritte eingewandert und in diesem Haus sollte man drüber nachdenken, wie kann eine so vielfältige Stadt dafür sorgen, dass die Menschen so einen Ort haben, der irgendwie diese Vielfalt der Stadt repräsentiert. Und die Idee war, als ich kam, 20 Jahre alt, aber es hat niemand realisieren wollen politisch. Also es gab immer Kräfte, die wollten und Kräfte, die nicht wollten. Und dann kam ich so völlig idealistisch, so als Changemaker und dachte 2012, geile Idee, warum will das jemand nicht? Und fing dann an mit dieser Menschen. Warum wollen die das nicht, diese Idee in der Stadt umzusetzen? Und hatte nach 2 Jahren, nachdem es 20 Jahre wirklich so ein Streitthema war, einen Beschluss, dass es dieses Haus geben wird. Das Haus ist heute eine städtische Einrichtung, es ist verstetigt. Und ich habe diese Strategie von Ideen in eine Stadt umsetzen, Wirklichkeit werden lassen, nicht nur empören, motzen, Lager gegen Lager, sondern wirklich eine Idee so sehr idealistisch wollen, dass ich bereit bin, sie umzusetzen. Die Methode habe ich sanfte Radikalität genannt und habe in dem Buch letztlich versucht zu zeigen, wie man gesellschaftlich Ideen einbringen kann, die für manche vielleicht zu progressiv sind, für andere vielleicht zu wenig progressiv, aber wie ich es schaffe, diese unterschiedlichen Stimmen vielleicht so ins Gespräch zu bringen, dass sie gemeinsam aber einen Schritt voran wollen.
Sanfte Radikalität, das hört sich total schön an, wie so ein Paradoxon auch so ein bisschen. Radikalität denkt man immer an etwas Forsches. Mhm. Das muss laut und stark sein und für sich einstehen. Und wir reden ja auch über die Mobilitätswende und Wandel ist ja ein großes Thema gerade. Und das macht aber vielen auch große Angst. Wandel und Neudenken und Innovativdenken, obwohl Innovation ja auch immer uns vorangetrieben hat, auch wirtschaftlich uns vorangetrieben hat. Wie siehst du den Wandel gerade oder was würdest du gerne dem Wandel geben, was sich wandeln soll auch gerade.
Also sanfte Radikalität, sagst du schon richtig. Ich habe irgendwann verstanden, wenn ich Wandel will, also wenn mein Interesse ist, dass sich Gesellschaft ändert und ich bin immer die rumschreit, bin ich auch irgendwann die kaputt ist. Und die nicht mehr will und die eigentlich am zynischsten über eine angeblich bessere Zukunft redet. Deswegen habe ich versucht, wie bleib ich innerlich sanft und rede über Dinge. Und für mich ist es dann so geworden, dass ich dachte, ich muss mehr über das reden, was ich liebe. Das reden, was mich berührt, überzeugt und weitergebracht hat. Und vielleicht bei Menschen, die Fantasie nicht haben, die Vision wecken. Also wie kann ich eigentlich über Mobilität gar nicht so reden wie, ach ihr Idioten, nehmt noch das Auto. Denkt ihr eigentlich an CO2-Ausstoß? Warum hängt ihr am Auto? Es gibt kulturelle Gründe, warum Menschen das tun. Ich will das gar nicht richten. Ich glaube auch, dass ich habe zum Beispiel wegen der Serie Die Brücke mit Saga Noreen auch Autorinnenfotos, wo ich vorm Porsche sitze, weil ich diese Saga Noreen alleine im Auto so ein Motiv fand, mit dem ich während Corona total assoziiert habe. Und ich wollte es auch haben. Also ich finde dieses, man darf entweder oder, total schrecklich. Ich mochte dieses Porsche, alter Porsche und diese Frau, die Krimis löst, Morde sucht, so stark, ja, dass ich es wollte. Und trotzdem würde ich sagen, ich bin seit 12 Jahren, 13 ohne Auto. Und glaube, so wie Jan gesagt hat, dass wir hier schon eine Infrastruktur haben, die mich oft auch aufregt, wenn sie nicht pünktlich ist. Andererseits denke ich an meine Stuttgart-Zeit. Manchmal, wenn wir mit dem Auto irgendwo hin wollten, sind wir eine Stunde, ja, von A nach B gefahren über eine Strecke, wo wir 20 Minuten gelaufen wären und dann noch im Parkhaus eine Stunde. Also wir sind beim Auto natürlich auch toleranter, wenn es um die Zeiten geht, die wir dann warten, weil irgendwie kann da angeblich niemand was dafür.
Und wir haben sie selbst gemacht.
Wir haben sie aber selbst gemacht. Ja. Und ja, gleichzeitig setze ich mich halt bei der Bahn oder ÖPNV, setze ich mich rein und lasse mich fahren. Ich habe eigentlich immer einen Chauffeur. Ja. Also ich sehe das immer so, ich habe einen Chauffeur mit ganz vielen. Ich kann in der Zeit viel für mich tun. Ich kann Podcasts hören. Ich podcast ja auch gerne und höre aber auch gerne andere Podcasts. Ich kann lesen, ich kann schreiben, ich kann arbeiten. Also dieses Gefühl von, ich habe ein riesen Wohnzimmer, das sich mit allen bewegt. Die Menschen sind in 70% der Fälle höflich. In anderen 30 sind sie unhöflich, dann kann man aber auch eigene schlechte Laune ablassen. Ja. Also man kann sich sozusagen vice versa ein bisschen was loswerden aneinander. Ja, also was war die Frage? Ich habe irgendwie gerade ganz viele
Bahnassoziationen. Du, wir haben jetzt einfach, das ist wie beim Podcast halt.
Ich habe ganz viele Bahnassoziationen jetzt gehabt und letztlich wollte ich eigentlich schon sagen, wie genau dieser Wandel war für mich oder entsteht für mich eigentlich im den Leuten spürbar machen, wie toll es eigentlich ist.
Ja.
Also wenn ich jetzt auch, sagen wir mal, so an die Gastarbeitergeneration meiner Eltern denke, da war auch immer alles Auto. Alle wollten am liebsten so ein Mercedes-Benz und Daimler haben und damit überall hin. Und dann fing ich an, denen zu erzählen, nehmt doch mal die S-Bahn nach Stuttgart, dann spart ihr Parkhaus, dann ist es gar nicht so schlecht. Jetzt sind alle Fans von mit der S-Bahn nach Stuttgart fahren,
ja,
weil man halt Parkhausgebühr spart. Also ja, so nicht manchmal nur das, ist es, ne? Ja, das sind halt so kleine Dinge, wo man dann plötzlich Leute reintrickt in so ein Verhalten. Oder ich war jetzt in Paris. Also wenn man die Bilder von Paris, Heidelberg-Paris hat auch so eine 3,5-Stunden-Strecke, auch geil mit der Bahn. Und dann kommt man da raus und erlebt eine Stadt, die diese Mobilitätswende eigentlich geschafft hat. Du bist jetzt in der Stadt und denkst, wow, es ist hier so sauber, sauberer als wenn ich irgendwo ins Halbgrüne fahre. Du hast Platz, du sitzt in den Cafés. Plötzlich zu verstehen, was Mobilitätswende heißt. Du siehst ja so Bilder von vor 25 Jahren, wo die Stadt in Smog ist und heute, wo du für eine Großstadt eigentlich saubere Luft hast. Und ich glaube, dass es das ist, was sanfte Radikalität sein kann, Leute einzuladen, etwas anders zu tun, als sie es vielleicht dachten. Manche Fachleute sagen Nudging, dann Impulse zu geben. Ich glaube einfach, dass den meisten manchmal die Fantasie fehlt, zu denken, ich kann irgendeine kleine Gewohnheit einen Millimeter anders machen. Und in der Summe, wenn wir das alles tun, verändern wir aber die Welt ungemein.
Ich komme ja vom Film und du hattest gerade über den alten Porsche gesprochen und auch über die sanfte Radikalität, eine Wende, Impulse zu setzen. Und ich finde, man unterschätzt auch ganz oft, wie viel Macht Film und Medien überhaupt haben und eine Abbildung. Und ich denke jetzt, wenn ich dran denke, habe ich jetzt noch nie einen Tatortkommissar gesehen, der mit der S-Bahn zum Fall fährt, sondern dann den alten Porsche hat oder das schicke Auto.
Ich habe noch nie einen Tatort gesehen.
Das ist doch ein Ritual, am Sonntag den Tatort anzumachen. Ja. Also meine Großeltern haben den zumindest immer geguckt.
Nein.
Aber vielleicht ist das, du ja auch, wäre das ja auch mal ein Impuls, weil ich habe auch das Gefühl, die öffentlichen Verkehrsmittel werden oft in Filmen und Serien als so ein über so klassizistisch eingesetzt. Also die Polizisten oder die reicheren Menschen, die fahren halt den AMG und das dicke Auto und die S-Bahn wird dann von Arbeiterklasse gefahren oder der U-Bahn. Obwohl das ja gar nicht im Alltag gar nicht so real ist, weil wenn man im Alltag in der S-Bahn oder U-Bahn sitzt, dann habe ich das Gefühl, sieht man jedem möglichen Menschen, der da gerade fährt, ob der jetzt gerade in Führungspositionen irgendwo hin zur Arbeit fährt oder in den Kindergarten die Kinder bringt. Das ist ja gar nicht so eine reale Abbildung von der echten Welt, die in Film und Fernsehen auch stattfindet.
Ja, aber dafür haben wir ja auch Fiktion. Also ich erwarte von Film und Fernsehen nicht immer die Abbildung. Wenn man aber über Verantwortung nachdenkt, interessiert mich umgekehrt, aber eher doch das andere Thema, vielleicht jetzt anders als du denkst, jetzt jenseits der Film könnte, wobei mir fiel sofort einer meiner Lieblingsfilme ein, Before Sunrise mit Ethan Hawke und Julie Delpy.
Das stimmt.
Da wollte, glaube ich, jeder meiner Generation, die verlieben sich im Zug und alles dreht sich um diesen Zug. Sie verpassen sich am Zug, sie finden sich im Zug. Eigentlich wollte damals jeder sofort ein Zugticket kaufen und sich verlieben, durch Europa reisen, in Wien aussteigen. Also ich glaube, es gibt schon Filme, wo dieser Zug als Motiv durchaus eine Rolle spielt. Ich finde umgekehrt, dass man in Zügen, so wie man sagt, in Schwimmbädern, die sind soziologisch Kosmen, wo du siehst, wie es in der Gesellschaft geht.
Ja.
Wo dann im Schwimmbad so meine Bahn, ne? So, ich bin schneller, lass mich vor, dass man teilweise auch im ÖPNV gerade alles sieht. Also man sieht schon auch unser Land. Ich glaube nicht, dass nur arme Leute fahren, alle fahren. Aber du siehst auch, dass wir manchmal Probleme haben. Du siehst auch, dass manches im Land schwieriger ist, dass Armut auch ein Problem ist für manche Leute. Ich finde interessant im Gegenteil, dass ich im Zug wirklich alle sehe und dass ich auch konfrontiert bin mit der kompletten Palette, dass du nach dem Spiel die kompletten Fußballfans hast, was alles rund um die Fußballkultur ist. Da gibt's dann Leute, die wollen nicht mehr in Zug, weil es so ist. Also für mich ist schon auch ÖPNV so wie Schwimmbäder, wenn du es jetzt rein beobachterisch und gesellschaftsforschend siehst, ein riesen Studienkosmos.
Auf jeden Fall.
Von was beschäftigt uns gerade in Deutschland?
Ja. Ja, deshalb dachte ich, würde ich mir das eigentlich auch in Filmen noch mehr wünschen, das diese stimmt, Realität zu sehen.
Ja, das stimmt.
Und wie viel da eigentlich auch stattfindet. Mhm. Anleben. Du hattest auch eben über den AMG gesprochen und das Statussymbol und was Statussymbole gerade sind. Wie hast du das Gefühl, haben sich Statussymbole auch über die Jahre verändert? Oder ich habe ja auch das Gefühl, wir sind so ein bisschen gerade in so einer Rückwärtsbewegung zum Teil in der Gesellschaft, was ja auch gruselig ist und was dann toll ist, dass es so Menschen gibt, die trotzdem weiter versuchen wollen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen und den Nahverkehr größer zu machen und sich einzusetzen, obwohl es gerade immer mehr Widerstände gibt. Aber wie hast du das Gefühl, wie werden Statussymbole gerade gesehen? Oder was sind Statussymbole?
Also was ich interessant finde, ist, als ich Abi gemacht habe, war der Statussymbol so das kleinste Auto. Ja. War eigentlich so der VW, ich weiß nicht, wie er hieß, Lupo oder, also du warst sozusagen, je kleiner du warst, desto reicher waren die Jungs. Also waren immer so irgendwie, also man hat immer geguckt, okay, die wollten ein kleines Auto, weil da kannst du überall parken und das Statussymbol war, der verbraucht wenig und er ist klein und passt in jede Parklücke.
Ja.
Also Statussymbol war eigentlich, wir leisten uns als Familie eben nicht den großen Wagen, sondern den kleinen wendigen. Und ich habe nicht erwartet, dass du nochmal in eine Zeit kommst, wo du im Parkhaus Angst hast, reinzufahren, weil die Autos so groß sind, dass es eigentlich keine Lücke gibt. Also ich habe auch kein Auto mehr, weil ich keinen Bock mehr habe auf SUVs.
Ja.
Und dass du wirklich das Recht des Stärkeren als dickes Auto, wenn wir sagen, wir leben im Trumpismus und es ist ein Revival von Big Man, hast du Revival of Big Cars, wenn du diesen Tesla siehst, ich habe eine Parodie von Auto, so, ne, so viereckig da, so der quadratische Typ und ich hätte nicht gedacht, dass wir zurückkommen zu so einer uneleganten, kastigen, ich übernehme viel Raum, Autokultur.
Ja.
Das finde ich gerade krass. Und deswegen ist mein persönliches Statussymbol im Moment, dass ich mir letztes Jahr gesagt habe, ich gönne mir die Bahnkarte, weil ich bin beruflich nonstop unterwegs, ich will nicht mehr kaufen und ich glaube, die Bahnkarte wird jetzt auch gar nicht mehr gedruckt, außer man hat die Bahnkarte 100. Ich habe also die Bahnkarte 100 gegönnt und immer, wenn ich die so zücke und alle Schaffner sind so nett wie nie in meinem Leben, diese so, früher hatte ich immer so Schiss, ist irgendwas, habe ich irgendwas vergessen, stimmt irgendwas nicht und jetzt komme ich mit diesem kleinen Kärtchen und die sind immer so, oh, 100er, so und alles nice. Und und man steigt einfach viel gerne oder sehr gerne, sehr viel häufiger. Und ich fühle mich jetzt viel mehr Teil dieses Netzwerks. Ich mag das. Also für mich ist gerade so mein, wenn ich an Statussymbol denke, denke ich so an den Moment, so ich kann ohne ein Ticket zu lösen, wumms einsteigen und ich werde garantiert keine Probleme mit dem Schaffner haben.
Das war ein schöner Abschluss. Vielen Dank.
Ich danke dir.
Das war's wirklich. Ihr dürft jetzt einmal mit mir aufstehen und euch hier als Gruppe formieren, gemeinsam. Übrigens, kleiner Hinweis vielleicht an Köln, ZuhörerInnen, ZuschauerInnen. Du hast ja gesagt, alle treffen sich, Jagoda, im ÖPNV, man kann alle treffen. In Köln ist es wohl so, wenn man Glück hat und Bus fährt, trifft man Anke Engelke. Die fährt nämlich auch Bus und Bahn.
Richtig.
Und ich finde, das ist sehr cool. Ich habe sie immer noch nicht getroffen. 3 Jahre Köln bis jetzt nicht, aber vielleicht habt ihr ja mehr Glück. Und vielleicht haben Sie im Publikum jetzt auch mehr Glück als ich. Und zwar können Sie vielleicht gewinnen gegen das mittlerweile 3-köpfige Team. Ich finde es unfair, dass das Team halt Jan Schilling hat. Also, aber es sind
Fragen. Es wird ganz schön peinlich für mich.
Ja.
Es sind auch Fragen, bei denen auch du vielleicht herausgefordert bist.
Also ich verliere immer. Keine Sorge.
Okay.
Schauen wir mal, wie wir rauskommen.
Das Spiel, für die vielleicht neu dazugekommen sind, ist genauso wie vorhin. Ich habe 3 Quizfragen, vielleicht auch Bonusfragen, je nachdem, ob wir ins Stechen müssen. Und Sie können sich auch melden. Wir haben hier 2 Kolleginnen, die mit einem Mikro ausgestattet sind. Die können sich einmal kurz melden. Und wenn Sie sich melden, kommen die Kolleginnen zu Ihnen. In der Mitte auch gerne. Wir geben uns dann Mühe, dass Sie das Mikro kriegen. Frage 1. Wer gewinnt die Goodiebag? Ozzy Osbourne ist vor ein paar Monaten von uns gegangen. Wie hieß einer seiner größten Hits? 1. Nightbus. Nee, nicht 1. A. A. Nightbus. B. Crazy Train. Oder C. Devil Bike. Okay, wir haben die erste Meldung. Nein, da hinten, genau.
Ja, ich weiß nicht, aber ich würde einfach mal C sagen.
C. Okay, Devil Bike. Was sagt ihr?
Ja, dann nehmen wir den Crazy Train, oder?
Ja,
wir haben versucht, so zu assoziieren, was zu Ozzy Osbourne passen könnte und waren dann auch bei Devil, aber Crazy ist auch gut.
Okay, nächstes Mal müsst ihr zuerst antworten. Ihr hattet hier einen unfairen Vorteil, sonst hätten sie das Gleiche gesagt. Team Zukunft Nahverkehr hat gewonnen auf der Bühne.
Yes!
Okay, Frage 2. Jetzt habe ich 3 Aussagen mitgebracht, also ganz aufmerksam. Das sind jetzt auch, ist jetzt vielleicht ein bisschen länger kurz. Und eine dieser Aussagen stimmt. Das heißt, okay, wir suchen nach der Aussage, die stimmt. A. In Schweden ersetzen Speziallampen für Lichttherapie beleuchtete Reklametafeln an Bushaltestellen, um Winterdepressionen entgegenzuwirken. B. In Hamburg sollen ab 2027 neu entwickelte Fahrgast-U-Boote für den ÖPNV-Betrieb getestet werden. Oder C. Auf einer Regionalbahnstrecke in Tschechien steigt seit einigen Jahren eine kleine Wildschweinfamilie dazu. Die Tiere stören sich nicht an den Menschen und steigen nach ein paar Stationen an einem See wieder aus. Und wenn Sie jetzt denken, hahaha, das ist voll unrealistisch, das stimmt nicht. Ich bin in Duisburg aufgewachsen und da bin ich mit der Bahn gefahren, mit der 903. Und da war immer der gleiche, wirklich Duisburg-Icon mit einem Kinderwagen und einem Schwan. Für mich sind Tiere in der Bahn nichts Besonderes. Das gibt es. Also?
Eins davon soll jetzt nicht wahr sein.
Eins stimmt.
Ach so,
eins stimmt.
Das heißt, entweder wir haben A, Speziallampen für Lichttherapie, B, Fahrgastangebote in Hamburg,
ich auch.
Oder wir haben C, die Wildschweinfamilie. Jetzt melden sich mehr, okay. Ich würde mal sagen, ganz hinten rechts an die Frau gerne. Im grauen Pulli. Was sagen? Ne, warten Sie, noch nicht sagen. Erstmal ihr.
Ich hab's gehört. Oh. aber wir hatten das Gleiche gesagt, ne?
Ja, wir hatten das Gleiche gesagt. Wir waren uns alle total einig.
C ist richtig.
Ja, ja. Aber kommen die auch zurück oder fahren die immer nur in eine Richtung?
Die fahren immer ein bisschen mit und dann gehen sie raus.
Und laufen zurück.
Ja. Also ihr glaubt, C
deshalb
stimmt.
Deshalb sind die so schlank.
Ja. Und was glauben Sie?
Ich sage A stimmt.
Okay. Publikum hat gewonnen. A stimmt. War das euer Ernst jetzt? Und ich finde es echt cool, dass das gemacht wird, muss ich sagen. Also vielleicht mal mitnehmen. Lichttherapie gegen Winterdepression.
Aber dann guckt man länger auf die Werbung. Das ist vielleicht auch besser.
Ja, und bei den Schweden ist aber auch deutlich länger dunkel, ne? Im Winter. Das gehört irgendwie zu weit auch dazu.
Ich hatte das Gefühl, der Winter dieses Jahr, der war unendlich lang.
Ja.
Und der Sommer war wirklich ein kurzes Hallo und dann wieder raus. Okay, das steht 1-1. Nächste Frage, die 3. Frage. Forschungen der Yale Universität beleuchten das Non-Social Transient Behavior. Das beschreibt also die subtilen Taktiken, die Reisende anwenden, um zu verhindern, dass sich jemand neben sie setzt. Das ist schon auch ein bisschen asozial, aber same, guilty. Welche dieser Verhaltensweisen gehörten den Ergebnissen zufolge zu den bevorzugten? Da haben wir, glaube ich, alle Sachen. Wir wissen es, glaube ich, alle gefühlt, weil wir es erlebt haben.
Mettbrötchen essen?
Mettbrötchen essen, das ist eine gute Strategie.
Da wir haben genügend.
A. Laut singen. B. Essen auspacken. Vielleicht auch nicht so wohlriechendes Essen. Oder C. Große Taschen neben sich auf den freien Platz stellen.
Wie unkreativ.
Ihr könnt es ja schon mal sagen. Und dann gucke ich mal. Oder wir wählen erstmal eine Person aus. Da vorne links meldet sich jemand. Wir haben jetzt vier rechts. Ja.
Soll ich anfangen?
Nee, nicht anfangen.
Die Taschen.
Ja. Klar,
die große Tasche.
Also, ja. Läufst doch eigentlich irgendwie immer ans Fenster gesetzt und eine Riesentasche auf dem Platz irgendwie am Gang.
Ich setze auch gerne eine Maske auf und huste sehr viel.
Das kann ich noch nicht versuchen. Das schlecht. Ist schlau. Ja. Wisst ihr, eine Sache, die richtig gemein ist, die habe ich vielleicht mal ausprobiert. Also, es hat mir jemand erzählt, dass man einen Platz reservieren kann und so ganz kurz davor, wo halt zwei Plätze frei sind und dann setzt man sich auf den, der nicht reserviert ist, aber man hat sich auf den anderen eingecheckt.
Ich und dann geht ja da keiner auch, hin. Ich fände ja auch Singen total cool, dann wäre es nicht nur Carpool-Karaoke, sondern Trainpool-Karaoke. Das wäre ja vielleicht auch mal.
Das wäre toll,
zum Glück gibt's Noise Canceling.
Ein neuer Podcast wurde geboren. Oh Gott.
Was sagen Sie denn?
Also ich finde die erste Antwort auch sehr charmant, aber ich bin auch bei C.
Bei C. Okay. Glückwunsch an Publikum und Bühne. Weil das war richtig.
Yeah.
Aber das heißt, wir brauchen noch eine Frage, weil wenn ich mich nicht irre, steht es jetzt 2-2, richtig? Okay, gut. Gott sei Dank hat das Team sehr tolle Fragen vorbereitet, wenn wir ins Stechen kommen. Deswegen geht es jetzt um alles. 2-2. Haben wir Musik, die klarstellt, dass es um alles geht? Es kommt spontan und er kriegt es trotzdem hin. Henning Neidhardt.
So.
Es geht um alles. Die Frage ist, zwischen Siegen und Deutz in NRW nahm 1895 die weltweit erste Motor-Omnibus-Linie ihren Dienst auf. Halt wurde damals allerdings nicht an Wartehäuschen gemacht, sondern an Gaststätten, die direkt am Wegesrand lagen. Seitdem sind viele Bushaltestellen aus dem Boden geschossen. Aber wie viele gibt es davon in Deutschland? Keine Sorge, keine Schätzfrage. Ich habe drei Möglichkeiten. Okay. A. 78.000. B. 156.000. Oder C. 217.000. Sie können gerne antworten, aber ich gebe der Bühne den Vorrang.
Das Letzte.
Also C. Was sagen Sie?
Das wollte ich jetzt auch nehmen, aber damit es spannend bleibt, nämlich B.
Okay. Danke, Sie kriegen trotzdem eine Goodie Bag, weil Sie wussten es, ja. Aber C ist richtig. 217.000. Damit hat Team Bühne aus Nettigkeit gewonnen. Finde ich sehr nett von Ihnen, aber Team Bühne hat damit gewonnen. Einen großen Applaus für Sie, fürs Zuhören, fürs Mitmachen und an unsere drei Gästinnen hier, Maximilian Hund, Jagoda Marinic und Jan Schilling.
Ticket to Anywhere ist ein Podcast der Zukunft Nahverkehr in Zusammenarbeit mit der dpa. Host bin ich, Maximilian Mund. Skriptautorin Inga Wessling. Autor und Producer Klaus Schwartau. Redaktion Charlotte Witt und Alicia Vinzio. Executive Producer dpa David Krause. Sounddesign Sebastian Dressel. Musik Henning Neidhardt. Ton David Bader, Dirk Feistel und Saskia Hahn. Teamlead Social Media Olivia Nowakowska. Initiative Zukunft Nahverkehr Chiara Giordano und Laila Mahmoud.